Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend.
Diesmal wollte ich anfangen.
Mann, ich auch, okay.
Oh,
ja, ich habe gewartet. Ich habe diese Sekunde
Hast du gewartet? Echt, ja. muss man gleich nach der Stimme anfangen.
Beat nach der Stimme.
Ein Beat nach der Stimme. Okay, nächstes Mal gebe ich mir Mühe.
Nee, fang doch bitte nochmal an. Mach doch bitte nochmal von vorne. Aber doch. Okay. Ich sag jetzt nichts.
Ein Beat nach der Stimme. Du kannst mir so einen Einsatz geben.
Ja. Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo Christian.
Hallo Larissa.
Ich habe wieder was gelernt. Sehr schön. Ja, willkommen cool. Bei Lies und das, dem Buchpodcast mit ganz, 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 ganz vielen Büchern für euch im Gepäck. Wirklich viele Bücher diesmal. Also ich habe sogar welche weggelassen. Ich wollte nämlich noch mehr erzählen, aber irgendwie hat sich ein bisschen was angestaut bei mir. Ich habe zu viel gelesen, wenn das überhaupt möglich ist. Dafür sind auch meine Augen heute ganz klein, siehst du das?
Nein, die sehen riesengroß aus, wenn du so... Ja, ja. Fast erschrocken in die Kamera schaust. Wir sind ja verbunden über Video.
Ja.
Nein, sieht eigentlich gut aus. Was steht auf deinem T-Shirt drauf?
Everybody is an alien somewhere.
Everyone is an alien somewhere.
Ja, das ist ein Coldplay-T-Shirt.
Ja. Ah.
Und ich finde diesen Spruch wirklich sehr treffend und sehr gut. Das stimmt. Wir sind überall irgendwo Fremde.
Natürlich. Jeder und, ist irgendwo überall
jeder
im Ausländer.
Jeder ist irgendwo ein Fremder, genau. Und insofern, ja. Muss man auch mal ein bisschen politisch werden hier bei Lies und Das, oder?
Ist ja bald Wahl und so. Ist es eine Textzeile von Coldplay oder heißt ein Song sogar?
Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Coldplay-Fan. Ich weiß es nicht, aber er hatte dieses T-Shirt an auf der Bühne und dann habe ich im Merch-Shop geguckt und da gab es das zu kaufen. Dachte mir, ja, das ist mal ein T-Shirt, das man in die Welt tragen darf. Aber apropos T-Shirt, als hättest du es geplant, diese Überleitung. Flix hat uns das Motiv für das Rettet die Gänsefüßchen-T-Shirt geschickt und ich habe es bei Spreadshirt reingestellt.
Okay.
Es wird geprüft. Seit 3 Tagen steht da, wird geprüft. Also wenn die jetzt aber ein Design von Flix ablehnen, dann bin ich sehr böse. Ich glaube es aber nicht. Die machen das ja eigentlich sonst eher aus Qualitätsproblemen, dass sie mal was ablehnen. Aber ich denke, Flix weiß, wie man das macht, rein grafisch, dass es die richtige Qualität hat, im Gegensatz zu mir.
Also, aber warum sollten sie es ablehnen? Also warum? Ja,
also
nur wenn es eine kleine
zu klein
Auflösung
oder
ist.
Zu grisselig ist oder so. Ja, genau. Oder wenn du natürlich verfassungsfeindliche Symbole draufdrucken möchtest oder so, dann lehnen sie es auch ab. Also deswegen gucken die natürlich, was da so im Shop präsentiert wird. Aber wir nehmen das hier am Freitag auf und ich bin sehr zuversichtlich, dass es bis Dienstag, bis ihr das dann hört, hoffentlich online ist. Ich stelle mal den Link auf jeden Fall in die Shownotes und dann könnt ihr gucken, ob das Rette die Gänsefüßchen-Logo schon da ist. Ich finde es total cool. Wird es auch bald auf einem meiner T-Shirts geben.
Schön. Ja, Flix, der große Comiczeichner, der uns das geschenkt hat sozusagen, weil ihm dieser Spruch, den du ja dir ausgedacht hast, auch gut gefiel.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, ich kämpfe weiter für die Gänsefüßchen, die immer mehr aus Romanen verschwinden. Und da bin ich schon bei einem Thema, das ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Und zwar, es schleicht sich gerade ein Wort ein in unsere schöne deutsche Sprache, das es nicht gibt. Es gibt es nicht. Und ich höre es immer wieder. Ich höre es jetzt auch
umso
schon von Politikern.
Umso schöner. Aber Politiker, okay.
Es ist nicht so schönes Wort. Weißt du, was es ist?
Nein.
Fande. Ist dir das mal aufgefallen? Immer Fande. Mehr Menschen sagen, ich fande, dass wir da auch schon mal besser waren. Also statt ich fand.
Ja.
Fande.
Was ist denn das andere Wort, wo wir gerne mal so ein E noch ranhängen? Es gibt noch einen anderen Begriff. Also ein kleines Wort.
Es ist ganz, ganz komisch. Achtet mal da drauf. Das muss man, also ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich finde es sehr irritierend.
Das sagt doch keiner mit Absicht. Ich fand.
Das sagen viele jetzt.
Ich fand,
und dadurch, dass es immer mehr sagen, werden immer mehr irritiert und denken sich, vielleicht ist es doch richtig und sagen es dann auch. Ich habe es erst bei ein paar Kolleginnen von mir gemerkt und jetzt ist es mir aufgefallen in vielen Politikerinterviews. Ich nenne keine Namen, aber das ist ganz, ganz komisch. Also insofern, bitte sagt nicht Fande. Sonst muss ich auch wieder ein T-Shirt machen. Ganz seltsam.
Ach so, ich fande, weil manche denken, das sei wirklich das Präteritum.
Ja. Ja.
Ach, das ist, ich verstehe, ich fande.
Hast du das mal gesagt?
Nein.
Gut.
Aber ich sehe gerade hier im Netz, dass es einen Forum-Beitrag gibt. Da stand Deutsch, fand oder fande.
Siehst du?
Ich fand gut oder ich fande gut.
Die Menschen
also offensichtlich
sind irritiert.
offensichtlich ist das wirklich ein Thema.
Ja.
Mir ist das noch nie untergekommen. Finde ich
ja total. Jetzt, also ich glaube, jetzt, wenn ich dir das erzählt habe, wirst du darauf achten und dann wirst du merken, auch in deinem Umfeld wird Pfande gesagt.
Interessant. Okay, gut. Also
ja, genau,
werde ich darauf achten.
Ich erzählen. Ja,
mal drauf achten.
Ich bin gespannt, wann es zum ersten Mal in einem Buch auftaucht. Aber auch darüber können wir ja mal mit einer Lektorin sprechen.
Ich sehe hier aus dem Jahre 2016 schon, vor 9 Jahren. Aha. Ich fand, ein neuer Trend, Fragezeichen.
Ja, es ist
in
da.
In letzter Zeit fällt mir das immer öfter auf, auch in Fernsehsendungen, dass statt ich fand oft ich fand gesagt wird. Witzig. Mhm. Zuletzt bei der Episode der 14. KW das perfekte Dinner. Eine der Teilnehmerinnen benutzte konsequent bestimmt 20 bis 30 Mal diesen Ausdruck. Okay.
Oh. Okay.
Interessant, interessant.
Ja, genau. Also achtet mal darauf. Ja. Ansonsten haben wir mittlerweile 34 Mitglieder in unserer Steady Community. Das sind also die Leute, die uns mit ein paar Euro jeden Monat unterstützen, damit wir diesen Podcast noch möglichst lange weitermachen können. Danke dafür. Neu dabei sind als Probemitglieder Bianca, dann Dark Matt. Ich weiß aber nicht, ob sie sich vertippt hat und Dagmar schreiben wollte. Also das
R und T,
ich nehme an, dass sie Dagmar
direkt,
heißt.
Liegen direkt neben.
Genau. Didi und Cornelia. Und die Gabriele hat sich sogar getraut und ist jetzt eine offizielle Leseratte bei uns, also ohne Probemitgliedschaft. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Finde ich total cool. Weil wir haben nämlich schon unsere erste Steuererklärung machen müssen übrigens. Das weißt du gar nicht, das habe ich übernommen.
Für 3,12 €.
Ja, also wir müssen noch nichts zahlen, aber wir müssen natürlich trotzdem sagen, dass es uns gibt und dass wir da jetzt Einnahmen machen wollen und so. Und das muss dann alles richtig sein. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut, ja, so ist das halt, Bürokratie und so. Und dann haben wir übrigens noch 537 Abonnenten, die unseren Newsletter abonniert haben, Tendenz steigend. Mhm. Da schreibe ich ja immer die ganzen Sachen rein, die wir jetzt hier so besprechen und einmal die Woche dann auch immer irgendwas anderes, was mir so einfällt und habe da zum Beispiel mal dazu aufgerufen, dass die Leute uns Buchhändler empfehlen und Buchhändlerinnen natürlich auch. Das haben dann auch ganz viele gemacht oder uns eben Lesezeichen schicken oder so. Also da tut sich einiges. Die Community wird immer eifriger und reger und genau deswegen machen wir das, glaube ich, auch, weil das total Spaß macht, wenn man weiß, wer einen da eigentlich hört, oder?
Absolut, ich finde das ganz toll. Also ganz
genau.
Vielen Dank, Leute.
Wir sind natürlich dafür da, dass wir über Bücher sprechen. Das machen wir jetzt auch. Hast du einen schönen ersten Satz für mich?
Mein erster Satz lautet: Als der israelische Botschafter sie benachrichtigte, war bereits ein Tag vergangen. Genau genommen waren sogar schon 2 Tage verstrichen.
Mhm.
Am ersten hatte seine Tochter noch nicht als vermisst gegolten und niemand hatte Alarm geschlagen. So, das ist mein erster Satz.
Klingt nicht nach Komödie. Okay. Mein erster Satz ist, Jamie sagte, wenn ich erwachsen bin, werde ich so groß sein wie diese Bäume. Und dann krabbelte er schnell wie ein Salamander den Stamm hinauf.
Süß, oder? Ja, tolles Bild auch. Also wenn es ja ein Junge ist und nicht eine Katze ist, die sprechen kann. Möglicherweise hast du eines von diesen sprechenden Katzenbüchern gelesen.
Ist das ein Genre? Würde mich ja nicht wundern, aber nein.
Nein, aber Katzen doch schon. Hier, Aki, Pi, Pi, du kennst das doch.
Ja, stimmt.
Genau, der macht doch diese Katzendetektivromane, oder?
Ja, das stimmt.
Oder nicht? Ja, Katzen.
Na gut. Nee, fang du erstmal an mit deinem Buchtipp.
Leon de Winter, Stadt der Hunde.
Ah,
der neue Roman von Leon de Winter, der fast schon so eine Art Schmöker ist. Es geht um einen sehr renommierten niederländischen Gehirnchirurgen. Mhm. Der heißt Jaap Hollander. Er ist im Ruhestand und macht sich jetzt nochmal auf die Suche nach seiner Tochter, die 10 Jahre zuvor in Israel verschwunden ist. Und er reist also in diese Wüste. Er ist ein international gefeierter Star. Er gilt auch als Genie und wurde auch häufig gerufen, wenn ein Fall ja nahezu aussichtslos erscheint. Er hat allerdings emotional so einige Defizite, dieser Gehirnchirurg. Er war verheiratet mit einer ehemaligen Krankenschwester und alleine, wie er über die redet, die heißt Nicole und dann heißt es dann irgendwann, mit der Zeit begann sie ihn zu nerven. Es war ihre schrille Stimme, in der ein Tremolo lag, das er schon lange verabscheute, eigentlich von Anfang an. Wenn sie Sex gehabt haben, dann war das für ihn irgendwie auch aufregend, diese Stimme. War kein Sex im Spiel, ertrug er diese Stimme nicht. Die beiden haben sich getrennt, als eben die gemeinsame Tochter verschwunden ist. Es ist mittlerweile 10 Jahre her. Lea, die eine Reise machte mit ihrem Freund Joshua nach Israel in die Wüste Negev. Sie wollte nämlich dort ihre jüdischen Wurzeln finden, die ihr Vater ihr verweigert hatte, weil das für ihn nie wichtig war. Er hatte damit nicht viel zu tun. Sie wollte jetzt konvertieren. Diese beiden sind nie wieder zurückgekommen. Ihre Leichen sind nie gefunden worden. Ihr Vater sucht seitdem nach ihr und eben jetzt im Ruhestand geht er noch einmal dort in diese Wüste, bekommt vor Ort einen Anruf und er wird gebeten, eine äußerst riskante Gehirnoperation durchzuführen. So, das ist so der Anfang der Geschichte. Mehr möchte ich auch nicht sagen. Es ist einfach eine richtig gute Geschichte. Immer wieder auch interessante Einblicke in die faszinierende Welt unseres Gehirns natürlich. Also neutral betrachtet ist ja das Gehirn so ein kleiner Klumpen. Aber für Experten ist es natürlich vollendete Schönheit. An der einen Stelle heißt es dann, die Frontallappen waren eine geschäftige, randvolle, rätselhaft komplizierte und schöne Region. Ein Kosmos mit Galaxien, schwarzen Löchern, Milliarden von Sonnen, magischen Nebeln und nicht entschlüsselten Funksignalen. Es ist eine wirklich packende Geschichte um diesen Menschen, der ein bisschen eklig sein kann, dem es dann aber auch wieder leid tut. Dennoch ein Mensch, der ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat. Und es gibt immer wieder diese kleinen Ideen, auch in diesem Roman. Er hat zum Beispiel mit zunehmender Zeit, eigentlich hat es angefangen, als seine Tochter verschwunden ist, Probleme, sich die Namen von Menschen zu merken. Und er behilft sich damit, denn er ist großer Filmfan, dass er sozusagen den Menschen Namen von Filmstars gibt, als Gedächtnisstütze. Weißt du? Ja, er selber hatte in seinen besten Jahren Al Pacino geähnelt. Und ich habe mich auch gefragt, wie würde er dich jetzt beschreiben? Also, er würde sofort sagen, ja, sie hatte etwas von Angelina Jolie. Oder sowas. So hat er sich das auf jeden Fall gemerkt. Es sind zwei Geschichten, die parallel laufen. Zum einen natürlich der Arzt im Ruhestand, der nach seiner Tochter weiterhin sucht, jetzt verstärkt nochmal, 10 Jahre später. Und diese eine OP, um die es geht, eine OP, die möglicherweise auch über Krieg und Frieden entscheidet, weil sie von einer solch großen Bedeutung ist. Außerdem taucht noch ein rätselhafter Hund auf, der so ein bisschen so wie so ein Wesen aus einer Parallelwelt wirkt und besondere Fähigkeiten hat. Dieses Buch hat viele Ebenen. Ich fand, es war ein irrer Schmöker. Ich habe es richtig, richtig gerne gelesen. Leon de Winter, Stadt der Hunde.
Der Hund ist auch vorne drauf, soweit ich mich erinnere. Ich habe das Cover jetzt ein paar Mal gesehen, gell?
Ja.
Ja, genau. Okay, ja, interessant. Ja. Ich habe noch nie was von ihm gelesen, muss ich gestehen.
Also. Leon de Winter ist ein ganz toller Autor. Ja, schreibt gute Romane.
Okay. Ja. Ja, schön. Dann erzähle ich dir was zu meinem Buch.
Erzähl.
Und zwar geht es um ein Buch mit einem ganz tollen bunten Cover. Und das ist so das Einzige, was ich am Kindle oder E-Book generell lesen nicht mag, ist, dass dann das Cover ja immer grau ist. Also zumindest, ich habe halt Geräte, auf denen das dann grau ist. Ja. Weil es ein ganz tolles, buntes Cover hat. Und zwar ist das Die seltsamste aller Zahlen von Elaine Feeney. Okay. Das ist wirklich ganz fantastisch. Im Original heißt es How to Build a Boat. Und es stand auf der Longlist für den Booker Prize 2023. Jamie, von dem wir vorhin schon gehört haben, ist 13. Jamie. Er lebt mit seinem Vater zusammen. Die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben. Und Jamie ist extrem intelligent, hat aber in sozialen Dingen oft Schwierigkeiten. Andere Schüler hänseln ihn wegen seiner toten Mutter, was ich total fies finde. Also sowas kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Also so nach dem Motto, er ist schuld dran, dass seine Mutter gestorben ist und so. Und Jamie möchte eben nicht gefühlsbetont leben, sondern sich einfach nur auf Fakten stützen. Das fällt ihm leichter. Er sagt dann so Dinge wie, die Menschheit kann gut ohne Gedichte überleben. Es ist schön, dass es sie gibt, aber ohne sie leidet niemand, wohingegen die Welt Mathe braucht. Ja? Sein großer Wunsch ist es, ein Perpetuum mobile zu bauen. Er erhofft sich dadurch, so eine Art Zeitmaschine zu kreieren, die ihm dann vielleicht seine Mutter zurückbringen könnte. Aber das sagt er natürlich so nicht. Aber man kriegt es so nach und nach raus, dass er das eigentlich möchte. Und sein aktuelles Problem ist allerdings, dass er auf eine weiterführende Schule kommt, geführt von katholischen Geistlichen. Also sagen wir mal nicht die modernste aller Schulen. Da sind dann noch ein Lehrer und eine Lehrerin. die sich um ihn kümmern und ihre eigenen Päckchen zu schultern haben. Wir lernen auch ein bisschen was über die kennen. Die Lehrerin hat Eheprobleme, der Lehrer kommt von den irischen Inseln und wir erfahren nach und nach, warum er diese verlassen hat. Also das sind so die drei Hauptpersonen, um die es hier geht. Und die vierte Hauptperson ist, wie der englische Titel zumindest schon sagt, ein Boot. Das bauen sie nämlich zusammen. Es ist so ein Gemeinschaftsprojekt in der Schule, das schweißt die ganzen Leute zusammen. Es sind noch ein paar Kinder natürlich mit dabei. Und sehr symbolisch ist dieses Boot für das, was Jamie eben widerfahren ist. Es geht darum, ein Mensch zu sein, ein Mann zu sein. Es geht um veraltete Erziehungsmethoden und um eine Jungenschule, die nicht gut ist für Jamie. Eben diesen Jamie, der sehr, sagen wir mal, anders ist, der andere Bedürfnisse hat, dem man sich ganz anders einfach nähern müsste, anstatt ihn einfach zum Stillsitzen zu verdonnern und zu sagen, du musst jetzt einfach artig sein, gehorsam sein und so weiter. Sensibel zu sein heißt, dass ihr andere versteht. Und damit hat man die größte Macht. Ihr versteht, was in anderen vorgeht. Deshalb solltet ihr das als Kompliment sehen. So sehe ich das jedenfalls. Sensible Menschen lösen die Probleme dieser Welt. Letzten Endes sind sie die Problemlöser. Was ich ein bisschen irritierend fand, ist, dass die Erzählperspektive wechselt. Das hätte es, finde ich, jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß nicht genau, warum das so sein muss, aber gut, es ist so. Und was die ganzen Geschichten gemeinsam haben, ist, dass es um Liebe geht und um Verlust. Ich finde, es ist ein wahnsinnig warmherzig geschriebenes Buch, das sich manchmal etwas zu detailreich im Bau dieses Bootes verliert. Also viel wollte ich gar nicht über Boote wissen, aber gut. Insgesamt macht's traurig, wenn es dann zu Ende ist. Also das habe ich wirklich sehr ungern weggelegt. Das war so ein Buch, das ich dann zum Ende hin immer langsamer gelesen habe, damit es noch ein bisschen länger hält. Und jetzt kommt der große Minuspunkt. Du kannst es ahnen, was der große Minuspunkt ist. Es hat keine Gänsefüßchen. Es hat schon wieder keine Anführungszeichen. Gänsefüßchen. Ja, das ist ein Minuspunkt. Das finde ich doof.
Aber hat es Striche stattdessen? Denn im Prinzip Striche finde ich auch.
Ja, im Englischen sind oft dann Striche.
Striche
so,
finde ich auch oft ganz gut.
Nee, hat es auch nicht, glaube ich. Kann mich nicht erinnern, dass es Striche hatte. Ich kann mich nur erinnern, dass es keine Anführungszeichen hatte. So. Okay. Aber ansonsten ein sehr schönes Buch. Die seltsamste aller Zahlen von Elaine Feeney.
Okay, welches ist denn wohl die Zahl, die seltsamste? Tja. Darf man das verraten? Nein. Oder gibt es eine Antwort darauf?
Es gibt, ja, im weitesten Sinne gibt es, finde ich, schon eine Antwort darauf.
Ach so, okay. Nee. Es ist nicht die 13.
Nein, es ist nicht die 13.
Okay, weil er 13
aber
Jahre
es ist natürlich
alt,
klar, ist, also es wird ja so ein bisschen angedeutet, es wird nie genau gesagt, warum Jamie anders ist. Es klingt so ein bisschen nach Asperger, nehme ich an, also irgendwie so ein bisschen in dem Spektrum. Und dass er sich eben mehr auf Mathe als auf Gefühle verlassen kann, ist auch klar.
Ja, natürlich, also, klar. Genau.
Also er braucht immer ein bisschen Sicherheit, Routine und das ist natürlich bei einem Schulwechsel besonders schwierig, wenn alles plötzlich anders ist. Das überfordert ihn.
Sehr schön. Ja. Auch ein schöner Titel. Sag mir bitte den Englischen nochmal, den Originaltitel.
How to Build a Boat.
Ah ja, das ist einfach, da ist dieses Boot drin. Witzig, witzig, witzig. Dass sie,
das hat sich der Verlag dann nicht getraut. Also wahrscheinlich, weil es klingt dann doch zu technisch oder zu wenig nach Roman oder so wie eine Anleitung halt. Aber
wie man ein Boot baut. Ja. Interessanterweise hat aber der Originalverlag damit keine Probleme gehabt. Denn auch How to Build a Boat klingt wie eine technische Anleitung.
Ja, absolut. Aber vielleicht, also du musst dann natürlich mit der Coverart, mit der Grafik so spielen, dass du merkst, das ist jetzt keine wirkliche Anleitung. Aber das Boot spielt wirklich eigentlich die Hauptrolle in diesem Roman. Also es ist schon sehr viel Boot. Es ist so ein spezielles irisches Boot, das man wirklich dann per Handarbeit macht, somit man bespannt, dass die Außenhaut dann noch, also erst macht man dieses Holzgestell und dann bespannt man die Außenhaut und so und also es ist ein sehr kleines, aber sehr handgemachtes Boot.
Okay. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer tollen Geschichte. Und es ist ja auch nicht unbedingt so eine Coming-of-Age-Story, ne? Es ist kein Coming-of-Age, ne?
Nee, finde ich nicht.
Denn die habe ich irgendwie satt. Die habe ich über. Ich brauche keine Coming-of-Age-Stories mehr. Denn ich finde, Coming-of-Age ist alleine nicht ausreichend Grund, ein Buch zu schreiben. Also Coming-of-Age ist für mich vorbei. Nein. Klingt aber gut.
Ja, klingt wirklich gut.
Klingt sehr gut. Die seltsamste aller Zeiten. How to build a boat. Du hast mich jetzt so neugierig gemacht auf diese Bootseiten. Ich würde jetzt gerne diese Bootseiten einfach mal.
Ich habe leider vergessen, wie diese Boote heißen. Die haben noch einen speziellen irischen Ausdruck. Ja. Dann könntest du mal googeln, wie so ein Boot aussieht.
Okay.
Aber ja.
Sehr schön, genau. Toll. Wir haben auch wieder eine Buchhändlerin heute dabei, also die richtigen Profis.
Ja. Ui.
Und ui, da ist sie schon, wir hören sie in Bodenheim. Das ist Grit Lehoff ist wieder mit dabei. Hallo Grit.
Hallo, ich freue mich total, dass ich wieder dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns auch. Du bist vom Buchladen Ruthmann, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, und in der Filiale Bodenheim. Und du hast uns einen hoffentlich tollen Buchtipp mitgebracht. Wir sind schon ganz gespannt.
Ja, ich möchte euch das neue Buch von Susan Pastor vorstellen. Ich liebe die Autorin. Ich habe sie kennengelernt mit Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ich liebe das Buch, habe ich gelesen. Es war wunderschön.
Ja, und ist ja auch ganz toll verfilmt worden mit Iris Berben. Also es war klar, es kommt ein neues Buch von Susan Pastor und ich greife natürlich sofort zu. Und ich bin wieder total begeistert. Es heißt Von hier aus weiter, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und Susan Pastor erzählt uns die Geschichte von Marlene. Marlene ist pensionierte Grundschullehrerin. Sie war 30 Jahre mit Rolf verheiratet. Das war jetzt keine super glückliche Ehe, aber es war gut. Rolf war Arzt und hatte Krebs. Und er hat sich im Endstadium selbst entschieden, seinem Leben geplant ein Ende zu setzen. Marlene ist jetzt Witwe, sie ist völlig von der Rolle. Sie nimmt Tabletten, sie kommt aus der Jogginghose nicht raus, der Kühlschrank ist leer. Sie will sich auch von niemandem helfen lassen. Und als Leser merken wir schon ziemlich früh, das ist nicht Trauer, was Marlene umtreibt. Da ist irgendwas anderes. Eigentlich ist die Frau richtig wütend. Aber wir wissen nicht, warum. Bewegung kommt in die Sache, als Marlenes Dusche nicht mehr geht. Sie, obwohl sie ja so eigentlich nicht mehr am Leben teilnimmt, beschließt sie, dass sie doch auch in diesem Zustand Recht auf ein gewisses Maß an Körperhygiene hat. Und sie ruft den Klempner. Und der junge Mann, der dann vor ihrer Tür steht, ist Jack. Ist ein ehemaliger Schüler von ihr. Und ich will jetzt nicht so weit vorgreifen. Jack wird bei ihr einziehen. Er ist ein super Zuhörer, er ist ein begnadeter Koch. Und wir lernen natürlich nach und nach, warum hat Marlene Wut? Was ist da passiert?
Was magst du so sehr an dieser Autorin? Was macht sie so besonders?
Ich finde, was sie sehr gut kann, das können außer ihr nur wenige, sich solcher schweren Themen anzunehmen, trotzdem mit einer Leichtigkeit. Das Buch kommt durchaus humorvoll daher. Gleich das erste Kapitel heißt Limbo. erzählt beim Leichenschmaus im Gasthof der 60er Jahre, man kann sich das so richtig vorstellen, ist Marlene in der Toilettenkabine eingeschlossen. Sie kriegt die Tür nicht mehr auf. Und beschließt dann, sie macht da jetzt keine großen Umstände, sie quetscht sich durch diese 30 Zentimeter Lücke zwischen Tür und Boden irgendwie durch.
Das will man nicht.
Also wir müssen eigentlich gleich lachen und trotzdem nimmt die Autorin diese Trauer so ernst, ne? Also sie ist ja auch ausgebildete Sterbebegleiterin, macht das ehrenamtlich, also sie weiß, wovon sie redet. Das ist nicht Effekthaschen. Das ist zu keiner Zeit irgendwie despektierlich. Es ist total authentisch und trotzdem leichtfüßig. Und das ist was, was ich total schätze.
Das klingt sehr, sehr gut. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz frisch erst auf den Markt gekommen irgendwie jetzt
im Februar.
Ich glaube,
gestern. Ja. Gestern ja, ist es genau. Erschienen. Genau.
Super.
Was ich dazu sagen muss, es ist nicht kitschig, ne? Also von dem, was ich euch jetzt erzählt habe, könnte man ja auch meinen, die segeln zum Schluss in den Sonnenuntergang. So ein Ende hasse ich, das finde ich total blöd. Aber sie hat hier ein ganz tolles Ende gefunden. Also nicht kitschig, es ist versöhnlich, wir gehen gestärkt raus aus dem Buch.
Oh, das klingt gut. Das möchte ich auch lesen. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Cover schon mal gesehen, da sind so schöne Wolken drauf. Und es hat mich schon neugierig gemacht, aber jetzt habe ich einen Kaufimpuls.
auf jeden Fall. Dicke Leseempfehlung.
Super, vielen, vielen Dank, Grit. Du hast ja schon zum zweiten Mal uns einen Tipp gegeben und ich hoffe, dass wir dich bald wieder einladen dürfen.
Es hat Spaß gemacht, sehr gerne.
Danke, tschüss.
Macht's gut, ihr zwei. Tschüss.
Tschüss, Grit.
Noch ein Satz.
Na, haben wir einen heute?
Wir haben einen, ja.
Okay, was ist deiner?
Meiner ist, den finde ich wirklich sehr schön. Die Hochspannungsleitungen durchziehen den Himmel wie Notenlinien. Drei Krähen sitzen auf dem hohen C.
Ich habe fast das Gefühl, ich habe das schon mal gehört.
Echt?
Aber ich täusche mich.
Habe ich das schon erzählt?
Ich weiß es nicht genau. Hast du von dem Buch schon mal gesprochen? Ich finde es auf jeden Fall sehr schön.
Aber mein Gedächtnis ist unglaublich schlecht. Also ich hoffe, ich habe noch nicht davon gesprochen. Es ist Findet mich von Doris Wirth.
Nein,
habe ich letztens gelesen. Hat es jetzt allerdings nicht zu uns hier in den Podcast geschafft. Also ich stelle ja immer nur die Bücher vor, die bei mir so eine Schulnote 1 bis 2 kriegen.
Ja, ja, richtig.
Und alles ab 3 kommt dann nicht in die Hauptbesprechung rein. Aber ich fand es trotzdem interessant. Da geht es um einen Mann, der ist verheiratet, die Kinder sind schon groß und er haut dann plötzlich ab. Ja. Lebt im Wald und auf einem Campingplatz, taucht also komplett unter und hinterlässt manchmal absichtlich Spuren, damit die anderen vielleicht ihm nachstöbern und er sinniert über sein bisheriges Leben und dann wird es total, total irre. Mehr anders kann ich es nicht sagen. Also das, genau, das ist Findet mich von Doris Wirth mit den Krähen auf dem hohen See. Falls ich es schon mal erwähnt habe, tut es mir sehr leid, dann habe ich wieder Chaos hier in meinen Unterlagen. Was ist dein schöner Satz?
Nein, schöner Satz, kommt aus dem Buch Sophia von Rafik Shami.
Oh.
Ein Buch mit liebevollen Charakteren, wie zum Beispiel dem ehemaligen Sänger, der nach einem Autounfall nicht mehr singen kann. Und dann sagt er, der Tod ist schlimm für die Hinterbliebenen, weil sie mit ihren Erinnerungen alleine sind. Ich bin ein Pechvogel, da meine Stimme vor mir starb und mich mit meiner Erinnerung an die Zeiten mit ihr zurückließ. Meine Lieder faulen in meinem Herzen, denn sie kommen nicht mehr an die frische Luft. Es ist sehr poetisch.
Meine Lieder faulen in meinem Herzen, denn sie kommen nicht mehr an die frische Luft.
Frische Luft, ja.
Okay.
Und er bleibt mit der Erinnerung zurück. Ich fand das sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen Rafik Shamis eigene Geschichte. Ja, es geht um Salman, der nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Damaskus zurückkehrt. Er war als junger Mann aus Syrien geflohen, weil das Regime ihn suchte. Er war im bewaffneten Widerstand, hat dann in Deutschland studiert, in Heidelberg, hat sich in eine Italienerin verliebt, ist nach Rom gezogen, ja, kann aber nie die Sehnsucht nach seiner Heimat vergessen. Und 2010, als eine Generalamnesie verkündet wird, da fährt er dann zum ersten Mal wieder nach Damaskus, um seine Familie zu sehen. Seine Mutter hat er 40 Jahre lang nicht gesehen. Und dieser Aufenthalt verläuft dann ein bisschen anders, als er sich das erhofft hatte.
Seine also er kennt Mutter verschiedene 40 Jahre nicht gesehen, stell dir mal vor.
Oh, ja, ich weiß.
Furchtbar.
Ja, und er kennt dann verschiedene Welten im Prinzip. Er kennt die italienische, die arabische und die deutsche Welt.
Mhm.
Und irgendwann heißt es auch an einer Stelle, die Deutschen waren Weltmeister in der Analyse der Zweierbeziehung, wie sie Liebesbeziehungen distanziert nannten. Weder die Araber noch die Italiener sind in dieser Kunst so bewandert. Die Deutschen sprechen über ihre Seitensprünge, manchmal sogar mit ihren Partnern. Araber und Italiener sind anders. Sie betrügen ihre Ehepartner, aber sie reden nicht darüber. Si fa, ma non si dice, sagt der Italiener, als spreche er einem Araber aus dem Herzen. Das ist unehrlich, sagt der Deutsche. Es vereinfacht das Leben, rufen Araber und Italiener im Chor. auch das ein sehr schöner Satz. Aus Sophia von Rafik Shami. Auch ein ganz, ganz tolles Buch.
Wunderbar. Ich hoffe übrigens, dass man nicht hört, dass hier bei mir die ganze Zeit der Schneepflug hin und her fährt. Ich habe jetzt auch ein paar Mal meinen Regler runtergezogen, weil man kann das ja nicht sagen, aber ich finde, man müsste es sagen, es schneit in Strömen bei mir.
Es schneit in Strömen. Also das habe ich noch nie gesehen, dass es in Strömen schneit.
Doch, es ist wirklich, es ist in kürzester Zeit, ist jetzt alles weiß draußen und der Schneepflug fährt hin und her. Also ja,
ich sitze
Bedingungen.
In Baden-Baden und seit heute Nacht ist auch hier die Wiese weiß.
Aber es war nicht vorhergesagt, das finde ich ganz komisch.
Ja, die Wege auf jeden Fall sind alle schon wieder geschmolzen, obwohl wir haben -2 Grad draußen gerade.
Okay.
Aber es blieb nicht liegen, komischerweise, obwohl wir -2 Grad haben.
Ja, ich glaube, der Boden ist zu warm schon. Also die letzten Tage war es ja gar nicht so kalt.
Aber auf der Wiese, da ist es so einigermaßen
schön.
Weiß.
Das ist da immer der beste Schnee, weil dann muss man nicht schippen als Hausbesitzer, weißt du? Ja. Sondern hast es trotzdem weiß, aber die Straßen sind frei. Das ist doch super.
Ich habe einfach total Bock, eingeschneit zu werden. Ich will einfach so viel Schnee, dass ich nicht mehr aus der Haustür kann.
Willst du auch, ohne Witz. In Strömen schneit, dann kommt mir her. In München schneit es in Strömen. Wir haben heute mal einen ganz anderen Gast eingeladen, und zwar ist Jeanette Bauroth bei uns. Sie ist eine Verlegerin. Also sonst haben wir ja sonst immer hier Autoren und Autorinnen, und heute haben wir mal jemanden von der anderen Seite sozusagen, eine Verlegerin. Hallo Jeanette, grüß dich.
Hallo, guten Morgen.
Du musst uns erstmal erzählen, was du da genau machst. Der Verlag heißt Second Chances, und das verrät eigentlich auch schon, was ihr da für ein Programm habt, oder?
Genau, der Name ist buchstäblich Programm. Wir beenden die vorzeitig abgebrochenen Buchreihen anderer Verlage in der Unterhaltungsliteratur und haben darüber hinaus auch noch eigene Publikationen im Programm, die das thematisch sinnvoll ergänzen. Also um das mal an einem Beispiel festzumachen, wenn es zum Beispiel aus dem englischsprachigen Raum ist, sagen wir mal, es gibt eine Trilogie, auf Deutsch sind bei einem Verlag aber nur zwei Bände erschienen und es gibt auch eine klare Kommunikation, dass der dritte Band dort nicht mehr erscheinen wird, dann setzen wir uns mit dem Verlag und mit dem Rechtegeber in Verbindung und gucken, ob wir das für die deutschen Fans noch möglich machen können, dass auch der Abschlussband noch erscheint, damit eben das dann auch im Regal als komplettes Set steht, so wie es ursprünglich auch von der Autorin angedacht war.
Dürft ihr auch die ersten beiden dann nochmal neu veröffentlichen, damit die auch so vom Cover zusammenpassen?
Also das mit dem, das ist, zwei Fragen sind das tatsächlich. Die Antwort zur ersten ist ja und nein. Das kommt ein bisschen drauf an. Wir haben aktuell gerade eine Reihe in Bearbeitung. Da haben wir Band 16 rausgebracht und die Bände 1 bis 15 sind noch bei Piper. Das ist die Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Was das Cover angeht, das ist uns natürlich super wichtig. Also da legen wir auch ganz viel Wert drauf und das ist eigentlich auch die größte Detektivarbeit bei der ganzen Geschichte, herauszufinden, welche Materialien, also alles über die Herstellung der ersten Bände, damit die wirklich, bis auf das Logo natürlich, im Regal dann aussehen, eben auch wie eine Trilogie. Also es ist uns super wichtig, dass wir danach gucken, dass die gleiche Ausstattung haben. Also wenn es ein Hardcover war bisher, dann wird das natürlich auch ein Hardcover, dass es mit Umschlag ist. Ich gehe in der Regel auch zur selben Grafikagentur, zur selben Coveragentur. Wir versuchen schon immer, so viele Informationen wie möglich einzusammeln, damit wir das wirklich optisch wie aus einem Guss machen können. Denn wer will denn drei nicht zusammenpassende Bücher im Regal stehen haben? Mhm. Niemand will das.
Das ist ein großes Ärgernis. Das habe ich schon oft auch bei Instagram und sowas gesehen, dass die Leute sich darüber aufregen, dass ein Verlag zum Beispiel die ersten zwei Bände in einem Hardcover groß rausbringt und dann den dritten Band irgendwie so als Taschenbuch praktisch in viel kleiner vom Format her, sodass das richtig überhaupt nicht zusammenpasst im Regal. Das will doch wirklich keiner, oder?
Genau. Und das ist auch, muss ich sagen, da erfahren wir auch super viel Wertschätzung von Seiten der LeserInnen, also die auch wirklich merken, dass wir uns da viel Mühe geben und das auch richtig wertschätzen. Okay. Und wie du gerade sagst, ganz oft ist auch die Rückmeldung, das schafft manchmal nicht der eine Verlag innerhalb einer Reihe. Aber es ist natürlich auch immer eine große Herausforderung, weil jedes Mal ist die Drucktechnik eine andere, jedes Mal ist die Ausstattung eine andere und es ist eine richtige Detektivarbeit, dann immer rauszufinden, was wurde hier benutzt, was ist da besonders, wie können wir das quasi duplizieren.
Aber sag mal, kommt es wirklich so oft vor, dass so eine Reihe nicht fortgesetzt wird? Ist das dann aus Geldgründen oder warum wird das gemacht?
Gar nicht immer. Also tatsächlich, natürlich sind wirtschaftliche Überlegungen, spielen da auch eine große Rolle. Wobei ich jetzt auch sagen muss, es ist natürlich immer noch mal ein Unterschied, was für ein sehr großes Verlagshaus ein wirtschaftlicher Titel ist und was für uns ein wirtschaftlicher Titel ist. Mhm. Aber manchmal sind es auch ganz andere Faktoren. Zum Beispiel hat, wenn ein Verlag zum Beispiel die Ausrichtung seines Programms ein bisschen ändert. Sagen wir mal, sie fokussieren sich nicht mehr so viel auf Urban Fantasy, sondern mehr auf Romantasy, weil das ja gerade auch sehr im Trend ist. Oder es war vielleicht das Herzensprojekt einer Lektorin und die ist gar nicht mehr beim Verlag. Also da gibt es schon auch sogenannte weiche Faktoren, die da durchaus eine Rolle spielen. Und wir prüfen das natürlich jedes Mal. Also auf Machbarkeit und auch, was könnten da die Gründe gewesen sein, warum diese Reihe nicht fortgeführt wurde.
Was ist euer Bestseller bisher?
Von den Reihenabschlüssen oder von den Titeln, die wir selber im Programm haben?
Nee, auch von den fortgeführten Reihen dann.
Von den fortgeführten Reihen würde ich sagen, ist es immer noch Iskari, die Himmelsweberin. Das ist der dritte Band einer Trilogie, der auch unser erster Reihenabschluss war. Aber das ist, da gab es so viele Fans und so viel Liebe, sage ich mal, aus der Community, die spüren wir immer noch.
Witzig. Iskari. Die Himmelsweberin, das klingt voll interessant.
Ja, das ist eine Drachenfantasy, ist eigentlich eine total schöne Geschichte. Also hatten wir auch viel Spaß dran.
Und mich macht es jetzt natürlich neugierig darauf, was du so liest. Was hast du denn für einen Buchtipp mit dabei?
Ich möchte das Buch, also was ganz anderes, kommt gar nicht aus der Literatur. Ich möchte das Buch Beklaute Frauen von Leonie Schöler empfehlen.
Beklaute Frauen.
Ja, das geht, es handelt von Frauen in der Geschichte, die quasi nicht die Anerkennung bekommen haben, die ihnen zusteht. Da gibt es viele, viele Beispiele dafür, wo zum Beispiel Männer den Ruhm eingestrichen haben für Leistungen, die Frauen erbracht haben. Und wie das auch kulturell, also es ist eine total spannende Lektüre darüber, was für kulturelle Einflüsse da quasi dazu führen, dass wir Dinge oft unterschiedlich bewerten und einfach auch ein sehr spannender Einblick, wie sich das geschichtlich alles entwickelt hat. Und es gibt natürlich super viele spannende Beispiele von unfassbar interessanten Frauenbiografien.
Ist es ein Roman oder eher ein Sachbuch?
Ist ein Sachbuch.
Ein Sachbuch, okay. Erinnert mich gerade ein bisschen an diese, Christian, wie hieß es, Penelope Bagieu, an die Graphic Novel,
genau,
die du in der ersten Folge vorgestellt hast.
Genau, Unerschrocken, da geht es auch um Frauen, die teilweise nicht ganz so den Ruhm bekommen haben, den eigentlich zusteht. Zwei Bände von Penelope Bagieu.
Genau.
Das ist ganz toll. Wer ist denn hier zum Beispiel dabei?
Bei den Frauen?
Ja.
Da ist zum Beispiel die Chemikerin Rosalind, oh Gott, und jetzt fällt mir leider der Nachname nicht ein, die den Fall hatte, dass zum Beispiel ihre Forschungsergebnisse von Männern dann eingereicht wurden, die damit den Nobelpreis dann geworden haben.
Weiß ich, Rosalind Franklin.
Ja, genau, vielen Dank.
Siehst du, ich habe nämlich Nicole Kidman mal in einem Theaterstück gesehen, in der Rolle der Rosalind Franklin.
Okay.
Ach, sehr gut, ja, genau. Also Rosalind Franklin ist auch eine beklaute Frau.
Ja, aus diesem Buch. Ja, die hat eigentlich hier die DNA oder sowas entdeckt, ne?
Genau.
Aber sie hat nicht weitergemacht, weil sie auch, glaube ich, kein Geld hatte. Und dann haben einige der ehrwürdigen Kollegen dort, ich glaube, es war in Oxford oder so an der Universität, haben dann aber ihre Ergebnisse genommen und haben selber damit etwas veröffentlicht und haben den ganzen Ruhm eingestrichen.
Genau.
Guck mal, so eine ist das.
Oh Mann. Genau, also das ist ein sehr typisches Beispiel jetzt für die Geschichten aus ihrem Buch. Und ich finde es eine super interessante Lektüre. Und auch, um mal zu hinterfragen, ist denn das heute noch so, warum ist das so und wie können wir damit umgehen?
Super, vielen, vielen Dank, Jeanette Bauroth, Verlegerin vom Verlag Second Chances. Wenn ihr also mal gedacht habt, Mensch, ich hatte doch da damals diese Reihe gelesen und ich weiß nicht, wie die ausgegangen ist, guckt mal, vielleicht gibt's ja dann den letzten Band bei Jeanette im Verlag. Und jetzt interessiert uns aber als letztes noch, wen hat gerade dein Hund attackiert?
Oh Gott, den Postboten.
Den Postboten. Klassiker.
Ja, klassischer Fall, es tut mir total leid.
Nein, aber kein Problem.
Jetzt hat natürlich der Postbote geklingelt und der Hund hat angeschlagen. Ich hatte gehofft, man hört es nicht.
Gar kein Problem, aber jetzt war ich doch neugierig. Vielen, vielen Dank, Jeanette, und schöne Grüße und viel Erfolg weiterhin mit deinem Verlag.
Dankeschön.
Tschüss.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins von einem irischen Autor heute. Der schreibt, ich glaube, man könnte es so als Geschichtengedichte bezeichnen.
Oh, schönes Wort.
Er ist sehr originell. Ich liebe ihn und ich habe es einfach jetzt ins Deutsche übersetzt. Das Gedicht gibt es nirgendwo auf Deutsch. Es wird aber auch im Internet ganz oft besprochen. Es gibt Gedichtanalysen zu diesem Gedicht. Und es ist keines von diesen hochtrabenden, weißt du, so vergeistigten, kopflastigen Gedichten. Überhaupt gar nicht. Ist es nicht. Und trotzdem gibt es ganz viele Seiten mit Analysen zu diesem Gedicht. Also es wird wohl vermutlich auch, sage ich mal, in der Schule in Großbritannien oder zumindest in Irland besprochen, schätze ich mal. Und es heißt, Ehefrau, die Fernseher zerschlug, kommt ins Gefängnis. Und es geht wie folgendermaßen. Sie kam nach Hause, euer Ehren, und schlug den Fernseher ein. Die Kinder und ich saßen friedlich da und schauten Kojak. Als sie ins Wohnzimmer marschierte und verkündete, dass sie, wenn ich den Fernseher nicht sofort ausschalten würde, ihren Stiefel durch den Bildschirm rammen würde. Ich schaltete nicht aus, also tat sie es. Ich erinnere mich genau an den Moment, denn Kojak hatte gerade eine Dame erschossen, die denselben Namen trug wie meine Frau. Knurrte die Leiche an, gute Nacht, Queen Maeve. Und dann zog meine Frau ihre Stiefel aus und schlug den Fernseher ein. Ich musste die Kinder zu meiner Mutter bringen. Wir kamen gerade noch rechtzeitig zum Ende von Kojak an. Meine Mutter hat eine Schwäche für Kojak, euer Ehren. Als ich nach Hause zurückkehrte, hatte meine Frau die Überreste des Fernsehers in die Mülltonne geworfen und gesagt, ich habe nicht einen Fernseher geheiratet und ich sehe nicht ein, warum meine Kinder oder die Kinder anderer einen Fernseher als Vater oder Mutter haben sollten. Es wäre viel besser, wenn wir alle unten im Pub wären, uns unterhielten oder Billard spielten. Daraufhin verschwand sie zurück in den Pub. Richter O'Brady erklärte, Ehefrauen, die Billard dem Familienfernseher vorzögen, seien eine Bedrohung für die Familie, die grundlegende Einheit der Gesellschaft sei. So wie der Fernseher selbst gewissermaßen eine Grundeinheit der Familie sei. Und wenn Ehefrauen, wie in diesem Fall, ihre Vorlieben durch Gewalt ausdrückten, gäbe es nur einen Ort für sie, das Gefängnis. Ein Antrag auf Berufung wurde abgelehnt. Ich liebe diese Ehefrau, die Fernseher zerschlug, kommt ins Gefängnis.
Von wem?
Von Paul Durkin heißt er. D-U-R-C-A-N, Paul Durkin. Wife who smashed television gets jail. So heißt das Gedicht im Original.
Ja, da ist aber schon fast wieder die Frage, ist das noch ein Gedicht?
Ja, eigentlich schon.
Ja, eigentlich
Gedichte
schon.
Müssen sich nicht reimen. Es ist natürlich, wenn du so willst, eine Mini-Geschichte, eine Short-Short-Story, aber es gilt als Gedicht.
Schön.
Auch das können Gedichte sein. Gedichte sind ja auch cool. Gedichte, wenn sie dementsprechend arrangiert werden, weißt du, grafisch so aufbereitet werden und Paul Durkin hat mir große Freude gemacht. Der Titel macht auch schon gleich so neugierig. Super. Deswegen musste ich das damals, als ich es entdeckt habe, sofort lesen. Wife who smashed television gets jail. That's a title. Ja. Ich muss aber noch mehr von ihm entdecken. Ich kenne gar nicht so viel.
So, in diesem Sinne werde ich jetzt mal unsere große Posttruhe aufmachen. Und es kam nämlich wirklich einiges zusammen und ich habe gemerkt, ich habe noch ganz viele Mails, die ich noch nicht gesehen hatte, aus dem August.
Aus dem August, das ist aber unangenehm.
Das ist sehr unangenehm, es tut mir wirklich leid. Ich hatte wirklich nicht verstanden, dass man bei dem Mailprogramm, das ich habe, dass man da auf die Seite 2 klicken muss. Ich dachte, man scrollt runter und wenn man unten ist, dann gibt es halt nichts mehr. Und da gibt es in der Tat noch eine Seite 2. Ich benutze dieses Programm schon lange und habe halt für diesen Account wohl eine andere Einstellung gewählt am Anfang, als ich es bei meinem normalen Account habe. Insofern, nach und nach werde ich die jetzt abarbeiten, keine Sorge, die kommen noch. Aber ich hatte ja letztes Mal technische Probleme, diesmal habe ich intellektuelle Probleme, aber letztes Mal hatte ich technische Probleme und hatte von Martina die Sprachnachricht nicht abspielen können. Insofern kommt die jetzt. Martina hatte uns geschrieben, dass sie sich schon sehr darauf das noch so frische Jahr 2025 mit euch und vielen tollen Büchern verbringen zu dürfen. Und jetzt hören wir mal, was Martina uns empfiehlt.
Hallo liebe Larissa, hallo lieber Christian. Meine Buchempfehlung ist Vox von Christina Dalcher. Das Buch beschreibt eine Dystopie in einer Zeit, die aber genauso gut unsere sein könnte. Es spielt in einem Amerika, das noch weiter nach rechts gerückt ist als jetzt ohnehin schon. Christliche Fundamentalisten haben die Macht übernommen und, in Anführungszeichen, alte weiße Männer haben das Sagen. Frauen dagegen haben gar nichts mehr zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Aufgabe ist es, Kinder zu bekommen, sich um Haus und Herd zu kümmern und ihrem Mann eine treue Ehefrau zu sein. Und sprechen dürfen sie nur noch das Nötigste. Dafür sorgen sogenannte Wortzähler, die jede Frau am Handgelenk tragen muss, mit einer täglichen Wortbegrenzung von 100. Überschreitet eine Frau diese Zahl, bekommt sie Stromschläge über das Armband, die teils schwerste Verletzungen verursachen und dafür sorgen, dass alle weiblichen Wesen mundtot gemacht werden. Der Roman erzählt aus der Sicht der Protagonistin, einer ehemaligen Wissenschaftlerin und Mutter von 4 Kindern. Und ihre eigene 6-jährige Tochter darf nicht mehr als 100 Wörter pro Tag sprechen. Ihr 17-jähriger Sohn, der fängt langsam an, diese neue Gesellschaftsordnung richtig und moralisch zu finden. Das Buch erzählt von Ohnmacht, von Wut und ich finde, es erzeugt auch beim Lesen diese Gefühle und es zieht einen richtig rein in diese düstere Welt. Das Ende hat mir zwar nicht gefallen, aber insgesamt war das ein Buch, das noch ganz lange in mir nachgeklungen hat.
Irre Idee, oder? Wer kommt denn auf sowas?
Ja, es gibt das ein oder andere Theaterstück, das spielt mit diesem Gedanken, dass man nur so und so viele Wörter noch sagen darf und eben dadurch, aber da geht's nicht um Frauen ganz speziell, und dadurch natürlich nur das Wesentliche weißt du, so hervorhebt. Was ist wirklich wichtig? Was muss gesagt werden? Was ist wichtig für unsere Kommunikation? Ich weiß gar nicht, wie das Stück heißt, aber ich habe es irgendwo mal gelesen. Von daher, aber es ist natürlich eine brutale Dystopie.
Ja.
Oh mein Gott. Ja, und dass sie das Ende nicht so gut findet. Es gibt auch bei meinem Tipp von heute, Leon de Winter, gab es, ich habe eine Kritik gelesen, der war von dem Ende wahnsinnig enttäuscht. Aber man muss auch manchmal sagen, oft ist der Weg das Ziel. Und wenn du einfach 300 Seiten Spaß hast und dabei bist und das Ende ist nicht so toll, dann ist das so. Ich finde mein Ende nicht schlecht. Also ich finde, es ist kein spektakuläres Ende. Ja, und ich habe auch gedacht, der Weg ist das Ziel. Aber wenn man 300 Seiten Spaß hat und das Ende ist halt so lala, ja, fast wie bei einer Kurzgeschichte. Irgendwann ist die Geschichte zu Ende und du denkst, okay. Ja. Ja. Finde ich dann trotzdem ganz okay. Aber die Bücher, die natürlich noch ein brillantes Ende hinzaubern, also das ist natürlich dann wirklich höchste Kategorie. Toll. Ja. Insofern. Genau. Klingt aber
Vox von
spannend.
Christina Dalcher. Klingt total interessant.
Ja, ja,
die Dystopie. Ich weiß nicht, ob ich das momentan in der aktuellen Weltlage noch ertrage. Ja. Es ist ja in München die Sicherheitskonferenz und J.D. Vance
war
ist zu Gast.
Zumindest, ja.
Wie lange dauerten die? Ja. Also wir nehmen am Freitag
Tage,
auch von heute
übers Wochenende vielleicht.
Genau, und es wurde also dann am Donnerstag der große J.D. Vance, also Vizepräsident der USA, hier empfangen am Flughafen von Markus Söder. Und J.D. Vance ist ja auch Buchautor in seinem früheren Leben gewesen und hat ein Buch geschrieben, das viele Leute sehr fasziniert hat. Das hieß Hillbilly Elegies und Olaf hat uns das als Buchtipp mitgebracht.
Das Buch war und ist toll.
Mhm.
Ich empfehle es jedem, der sich fragt, ob er das mal lesen sollte oder nicht,
toll.
Machen.
Mhm.
Mhm. Habe auch nicht verstanden, dass ein deutscher Verlag das aussortiert hat, jetzt wegen der, habe ich jedenfalls in irgendeinem Feuilleton gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Und nicht die nächste Auflage drucken will, weil sie...
Aus politischen Gründen.
Aus politischen Gründen. Ich finde, das muss man aushalten.
Mhm.
Ist jedenfalls meine Meinung zur Literatur. Aber jeder soll das so entscheiden, wie er das richtig findet. Ich habe da keine Ratschläge zu geben. Das Buch ist gut und ich glaube authentisch und ehrlich gemeint.
Mhm.
Und es handelt von der Geschichte, die Sie beschreiben. Und ich will für mich gerne sagen, ich bin ein sozialdemokratischer Politiker wegen solchen Leuten wie dem jungen J.D. Vance.
Das war also natürlich nicht unser Hörer Olaf, sondern unser Bundeskanzler Olaf Scholz.
KI.
Der
nicht mit KI gemacht.
Podcast Alles gesagt, unter anderem über dieses Buch geschrieben hat, der Podcast von der Zeit, kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich dachte, ich nehme hin und wieder auch mal irgendwelche Buchschnipsel, die in anderen Podcasts erwähnt werden, wenn sie interessant sind. Aber ich dachte mir, stell dir vor, wir würden auch mal Bücher so beschreiben wie er. Das Buch ist gut. Fertig. Podcast aus. Finde ich sehr interessant. Aber dieses
Aber
Buch
super
hat
interessant,
viele
dass der
Leute,
das Buch erwähnt.
Ja, das wird in letzter Zeit öfter wieder erwähnt, weil es wohl wirklich, ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen, wirklich ein sehr faszinierendes Buch sein soll. Aber man halt dann immer überlegt, man muss das ja mit dem heutigen Autor auch irgendwie zusammenbringen. Da sind wir mal wieder bei Trennung von Autor und Werk.
Mhm.
Aber ich fand's sehr interessant. Also wenn euch diese Folge interessiert, das war alles gesagt. Dann haben wir noch zwei Mails bekommen und die werden dich sehr freuen, Christian. Und zwar haben wir eine Empfehlung von Sabine, die schreibt: Liebe Larissa, lieber Christian, zunächst eine kleine Geschichte zu Graphic Novels. Obwohl mich Graphic Novels eigentlich nicht interessieren, haben mich Christians zahlreiche Empfehlungen neugierig gemacht und ich bin zu einer Lesung mit Reinhard Kleist zu Low, David Bowies Berlin Year gegangen. Und was soll ich sagen? Es war ein so mega guter Abend mit einer herausragenden Moderation und einer mitreißenden und ausdrucksstarken Lesung. Ich bin jetzt Besitzerin meiner ersten Graphic Novel mit einer Widmung plus David Bowie Zeichnung von Reinhard Kleist. Danke Christian für die Inspiration. Also,
cool.
Du durch deine, wie soll man sagen, deine ausdauernde Beschreibung von Graphic Novels und dein Schwärmen darüber hast du einige Fans zu diesem Genre gebracht. Und Sabine hat aber noch einen anderen Tipp für uns, und zwar ihre Buchempfehlung Favorita von Michelle Steinbeck. Gleich vorweg, dieses Buch ist turbulent und aufwühlend, schreibt sie. Die Protagonistin Fila wächst bei ihrer Großmutter in der Schweiz auf. Gleich zu Beginn erfährt sie, dass ihre Mutter in Neapel gestorben ist. Am Telefon deutet eine Ärztin an, dass es Mord gewesen sein könnte. Fila reist nach Neapel und damit beginnt eine wilde Italienreise. Das Buch thematisiert Femizid, patriarchale Gewalt, Faschismus und den Geist einer Toten, basierend auf einer wahren Begebenheit. Es bietet eine mitreißende Mischung aus Spannung, Abgründen und Humor. Dieses Buch regt zum Nachdenken an und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Liebe Grüße, Sabine.
Toller Tipp, bin voll interessiert.
Dann noch eine Fanin, und zwar Susan, Stammhörerin mittlerweile. Dank Christian versuche ich es jetzt etwas vermehrt mit Graphic Novels. Ich werde wohl nie ein Fan werden, aber ich habe jetzt erstmals eine Graphic Novel gelesen, die mich richtig gepackt hat, fand sie spannend, informativ und die Grafiken haben mir sehr gut gefallen. Und zwar ist das George Orwell von Christine Verdier. Und dann schrieb sie drunter, das fand ich sehr süß, weil ich hatte einen Newsletter geschrieben und geschrieben, hey, morgen nehmen wir auf und wir haben noch keinen Gast. Und das ist bei uns manchmal ein bisschen schwierig, da noch die Leute zu finden und so weiter. Und dann hat sie geschrieben, freue mich schon auf die neue Folge, ich mag euch auch ohne Promi. Das fand ich sehr süß. Also falls wir mal eine Folge haben ohne Gast, seid ihr uns hoffentlich auch nicht böse.
Ja.
Und genau, ansonsten habe ich, wie gesagt, noch ein paar alte Mails entdeckt. liesunddas@gmail.com ist die Adresse, falls ihr uns schreiben wollt. Natürlich sehr gerne Sprachnachrichten. Ich höre am liebsten eure Stimmen, muss ich sagen. Und höre gerne, wie ihr von Büchern schwärmt, aber ihr dürft auch gerne schreiben.
George Orwell als Graphic Novel. Biografische Graphic Novels sind auch immer ein super Einstieg, weil es sind ja Biografien, die wirklich besonders sind. Und ich hatte von der noch nicht gehört.
Ich auch nicht.
Und finde es sehr interessant. Christine Verdier, Christin, Pierre, also sind Pierre Christin und Sébastien Verdier. Haben es zu zweit geschrieben, genau.
Okay.
Pierre Christin und Sébastien Verdier, George Orwell, die Comicbiografie, 25 Euro im Knesebeck Verlag. Ist größtenteils schwarz-weiß gezeichnet und dann sind aber auch immer wieder farbige Bilder dabei.
Mhm.
Denn es gab vor kurzem auch mal 1984 als Graphic Novel. Das ist aber auch eine Dystopie, wie sie mich auch gar nicht so richtig interessiert. Ich mochte auch die Grafik nicht so gerne. Dies sieht total interessant aus, habe ich großes Interesse, das zu lesen.
Sehr schön. Cool. Hast du denn auch wieder eine Graphic Novel für uns dabei?
Ganz kurz, ich habe einen Tipp. Es gibt kaum etwas zu lesen in dieser Graphic Novel.
Okay.
Es ist die erste Graphic Novel einer Schweizerin. Sie heißt Dina Wernli. Und dieses Buch heißt Louise. Und es ist die Geschichte einer schweizerischen Bäuerin, eine Bergbauernfrau, eine unbekannte Frau, die aber der Maler Kuno Amiet, der lebte bis 1961, gehörte auch zu dieser Künstlergruppe Die Brücke, die er oft porträtiert hat. Luise Grütter heißt diese Frau und er hat in der Nähe des Bauernhofs der Familie Grütter gelebt und ab 1905 hat sie dann für ihn öfter mal Modell gesessen und wurde später dann auch die Haushaltshilfe bei ihm, dem Maler und auch seiner Frau. Und Dina Wernli hat Bilder gemalt. Kaum Worte, es sind einfach nur Bilder in Aquarell, fast immer so Tuschefarben und Aquarell, im Stile aber von diesem Kunot Amiet, der die Frau gemalt hat. Und sie hat verschiedene Bilder, Stimmungen aus ihrem Leben gemalt, von dieser unbekannten Bauernfrau, viel Natur, bei der Arbeit auf dem Feld, wie sie dem Kind die Brust gibt, beim Wäschewaschen, wie sie einen Eimer schleppt. Da gibt's diesen Fluchtimpuls, nachdem er sie fragt, ob er sie malen darf. Und daraufhin fängt sie dann gleich an, die Hühner zu futtern. Das ist etwas, was ihr Sicherheit vermittelt. Das ist ein Porträt, stellvertretend für alle unbekannten Frauen, die mal porträtiert worden sind. Von denen wir aber nie wissen, wer sind diese Frauen eigentlich. Wir sehen sie nur bei den Großmeistern manchmal auch. Und zwischendrin gibt es immer nur ein ganz paar Sätze. Da steht dann einfach nur, und die ganze Seite ist weiß, und oben links, einfach ganz kleiner Satz, kaum Möglichkeiten, keine Qual der Wahl. Andere Qualen schon, kein Aufbegehren. Luise macht einfach, denkt kaum darüber nach. Und sie hat wohl ein bisschen recherchiert auch. in der Bibliothek über diese Luise Grütter gibt es ja auch nicht viel rauszufinden über die. Aber über Bauern hat sie sich dann informiert, hat mit ihren eigenen Großmüttern gesprochen und daraufhin hat sie eben so ein bisschen diese wenigen Texte, die da sind, hat sie dann geschrieben. Ein ganz grober Strich ist das, aber eben im Stile von diesem Kuno Amiet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und man muss manchmal 2 Sekunden hinschauen, um überhaupt zu erkennen, was drauf ist auf dem Bild. Und dann aber nach 2 Sekunden kristallisiert sich heraus, was wir da gerade sehen. Es ist Kunst pur und es ist ein so wunderschönes Buch, das durchzublättern. Und das kann man immer wieder durchblättern. Das ist das Gute. Man hat es schnell durch, logischerweise. Aber im Gegensatz zu einer Graphic Novel mit viel Text oder auch Gesprächsblasen, ist es wunderbar, das immer wieder anzugucken. Den Link zu diesem Buch, und da kann man viele Seiten anschauen.
Sehr gut.
Den findet ihr dann bei uns im Blog auf liesunddas.com unter der Folge 31. Das ist jetzt die aktuelle Folge, die wir jetzt gerade machen hier. Und bitte geht einfach rauf, klickt auf diesen Link und schaut euch die Bilder an.
Ja. Bin ich gespannt, werde ich auch gleich noch machen. Aber
ja, das musst du machen.
Bevor wir das machen, musst du noch zum Rezensionsrätsel.
Ja, okay.
Ja. Also, wie immer, ich habe aus echten Rezensionen, natürlich vor allem aus den schlechten im Internet, Dinge rausgesucht und hoffe, dass du daran erkennen kannst, um welches Buch es sich handelt. Es wird immer schwieriger und ich habe gemerkt, auch hier hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen, was wir bis jetzt schon hatten, weil ich fürchte, da wird es auch irgendwann mal eine Doppelung geben.
Ja.
Also, ich habe diesmal 4 Rezensionen für dich. Die erste ist ein perfektes Beispiel für eine Dystopie. Das ist der erste Hinweis.
Mhm.
Der zweite ist, also mir hat die Story nicht gefallen, mir hat der Schreibstil nicht gefallen, nicht mal das Cover finde ich schön. Wer schreibt sowas? Egal. Nummer 3, auch noch ein Hinweis. Nachdem die Serie so gehypt worden war, wollte ich erst einmal das Buch dazu lesen. Es war erschreckend langweilig und unausgegoren.
Mhm.
Und der vierte, ich weiß auch gar nicht, ob du es kennst, aber falls du es kennst, wirst du es wahrscheinlich jetzt erraten. Eine Sekte hat in einem Teil der USA die Macht übernommen und ein totalitäres Regime errichtet. Durch Umweltbelastungen hat die Fruchtbarkeit der Frauen abgenommen, wodurch die Fruchtbarkeit als Kult aufgebaut wurde. Sagt dir das was?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Der Report der Markt oder Handmaid's Tale von Margaret Atwood.
Okay, das ist ja auch wirklich ein moderner Klassiker.
Ich fand die Bücher, also es gibt ja 2, wunderbar. Ich fand die richtig toll und ich war richtig erschrocken, als ich die ganzen negativen Rezensionen gesehen habe dazu, die alle sagen, es wäre so unglaublich langweilig und sowas. Das fand ich überhaupt nicht. Ich finde, das hat eher diese Stimmung einfach eingefangen, die dort herrscht. Und aber ich glaube, das ist halt wirklich, wenn Leute eine Serie sehen, die natürlich mit sehr viel mehr Action und Spannung umgehen muss, damit sich jemand anguckt und dann aufs Buch zu gehen, es kann natürlich sein, dass das dann einen anderen Eindruck hinterlässt. Ich habe die Serie nicht gesehen, sondern nur das Buch gelesen und war total begeistert. Ist schwierig bei so einem düsteren Genre, aber ich fand diesen Satz, eine Sekte hat in einem Teil der USA die Macht übernommen, zur heutigen Zeit passend. Mhm. Genau. Übrigens, ab 27. Februar gibt es von Margaret Atwood was Neues zu lesen, und zwar Rache wird am besten kalt gegessen. Ich kann noch mal kurz sagen, worum es da geht, gegessen. Weil ich fand, ich habe die Inhaltsangabe gelesen und habe dann dem Verlag geschrieben, ich hätte da gerne ein PDF von diesem Buch, weil ich das wirklich gerne lesen würde. Und zwar geht es um Folgendes. Ein schwüler Tag in Toronto bei Crackern und reichlich Gin Tonic. 3 reizende alte Damen wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt, eine Freundin zu rächen. Deren erfolgreiche Romane wurden von einer neidischen Männerclique einst derart verrissen, dass sie unter einer Schreibblockade litt. Die Übeltäter sollen nun alle sterben, aber wie ermordet man den ersten so, dass die anderen ahnen, bald der nächste zu sein? Also ein ganz anderes Genre nicht, aber ja gut, es klingt nicht nach Dystopie, sondern es klingt nach einem, wie haben wir es gelernt, Cozy Crime vielleicht, sowas in die Art. Aber man kann sich bildlich vorstellen, wie das mit ein paar alten Damen verfilmt werden könnte.
Und wie heißt das auf Deutsch nochmal?
Rache wird am besten kalt gegessen.
Okay, was mag da wohl der Originaltitel
Original
sein?
Heißt. Ja, habe ich leider nicht nachgeschaut, kann ich dir
also
nicht sagen.
Also ihr letztes Buch oder so ist, glaube ich, 14 Days im Englischen, aber
How to Build a Boat, ich sag's ja. Wer weiß. Ich finde übrigens immer schade, dass das bei den meisten Buchportalen, wenn man sich Bücher kaufen möchte, nicht dabei steht, wie das Original ist, wie der Originaltitel ist. Weil man dann manchmal kann man es wirklich nicht erraten, was das sein könnte. Aber ich sehe schon, ich glaube, du versuchst es rauszufinden, gell?
Nebenher. Ja, aber das ist nicht so einfach. Ich versuche jetzt gerade mal einfach nur so ganz kurz, aber...
Nee, kann ich dir leider nicht sagen. Aber auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, schickt uns Sprachnachrichten mit euren Buchtipps. Höchstens eine Minute lang. Mail an liesunddas@gmail.com und kommt gerne zu Steady in unsere Buchcommunity. Da freuen wir uns wirklich über jede und jeden einzelnen von euch. Und mit dieser Buchcommunity gehen wir jetzt auch in die Verlängerung und in die sogenannte Nachlese und reden noch ein bisschen mehr über Bücher. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht, was ich als nächstes lesen soll, und da kam Otto dabei raus. Und Otto habe ich mittlerweile gelesen und in der Nachlese erzähle ich jetzt noch ein bisschen was drüber, weil Otto hat es leider auch nicht in die Kategorie 1 bis 2 geschafft.
Arr! Meinst du den Otto?
Oh Gott, nein, ach Mensch.
Ich dachte kurz, Otto das Buch.
Oh je, ja, genau. Ich verrate gleich, um welchen Otto es geht, aber an alle anderen erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Und ich zeige dir zum Schluss noch ein Bild. Kannst du erkennen, was darauf ist?
Eine Kuh.
Ist richtig. Oder? Ja, das ist ein Bild aus Luise.
Das ist ja toll.
Ach, guck mal, das freut mich aber. Und das ist eine Kuh. Wow. Und jedes Bild ist für sich ein ganz krasses Gemälde mit Wasserfarben. Es sieht fast nicht aquarellmäßig aus. Es sieht fast aus, als wären es so klassische Wasserfarben.
Das ist total
aber,
irre.
Guck mal, du siehst eine Kuh daraus. Ja, das ist zum sofort. Beispiel eines der Bilder. Deswegen geht bitte auf unsere Seite, klickt den Link an und schaut euch einfach mal diese Bilder an.
Ja.
Es ist auch relativ großformatig, das Buch. Und es ist irgendwie was Besonderes.
Das sollte man nicht auf einem Schwarz-Weiß-Reader angucken.
Nein, das geht gar nicht. Also das überhaupt nicht. Und es ist wirklich wirr, aber es ist so eine wunderschöne Idee von ihr. Also ich bin da ganz angetan. Und vor allem, ich habe mir das schon mehrfach angeschaut und finde es richtig schön.
So. Super.
Okidok, das war's für heute. Juhu. Tschüss, wir sehen uns in der Nachlese.